Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 11. Juni. Amoklauf in Österreich. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler des Bundesoberstufen-Realgymnasiums in Graz hat am Dienstag mindestens 11 Menschen an seiner alten Schule erschossen. 11 wurden bei der Tat verletzt und mindestens einer schwebt aktuell noch in Lebensgefahr. Es ist der schlimmste Amoklauf in der Geschichte Österreichs. Offenbar schoss er wahllos auf Lehrer und Schüler, auch durch geschlossene Klassenraumtüren. Der 21-Jährige erschoss 4 Mädchen einer 5. Klasse, das entspricht der 9. Klasse im deutschen Schulsystem, das berichtet Ö24. Er tötete 3 Abiturienten in einer 8. Klasse sowie ein jugendliches Opfer und eine Lehrkraft vor der Schule. Eine weitere erwachsene Frau erlag noch am Abend in einem Krankenhaus ihren Schussverletzungen. Mindestens ein Tatort soll das frühere Klassenzimmer des Amokschützen gewesen sein. 300 Polizisten rückten an, darunter Teams der österreichischen Spezialeinheit Cobra. Den Täter konnten sie aber nicht mehr festnehmen, er hatte sich auf der Schultoilette erschossen. Was den 21-Jährigen aus dem Raum Graz zu seiner Tat trieb, ist aktuell noch unklar. Er habe die Schule abgebrochen, das teilten die Behörden mit. Österreichische Medien spekulieren, A habe sich womöglich als Opfer von Mobbing gesehen. Möglicherweise habe er auch aus Rache gehandelt, weil er die Schule nicht schaffte. Vielleicht habe er dort Schuldige gesucht. Vorbestraft war der Amokschütze nach aktuellem Stand nicht. Die Waffen soll er kurz vor der Tat legal gekauft haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung sollen die Ermittler laut Heute auch ein Video entdeckt haben, das der Amokläufer an seine Mutter geschickt hatte. Zudem sollen sie eine nicht funktionierende Rohrbombe gefunden haben. Die Zahl der Islamisten in Deutschland nimmt zu und sie werden immer jünger. Davor warnt nun das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht für 2024. Dem Bericht zufolge ergibt sich 2024 im Bereich Islamismus und islamistischer Terrorismus ein Potenzial von 28.228 Menschen nach 27.200 im vergangenen Jahr 2023. Davon werden etwa 9.540 Menschen als gewaltorientiert eingeschätzt. Die Eskalation im Nahostkonflikt nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober 2023 erhöhte auch das Gefährdungspotenzial in Deutschland, betont der Bericht. Das gelte sowohl für das islamistische als auch für das links- und rechtsextremistische Spektrum. BfV-Vizepräsident Sinan Seelen hob hervor, dass sich vor allem jüngere Menschen im Netz radikalisierten. Dieser Umstand stellt uns vor besondere Herausforderungen, weil sie sich sehr schnell radikalisieren und die Bereitschaft entwickeln, zur Tat überzugehen, so der Vizepräsident. Im Verfassungsschutzbericht heißt es auch dazu, europaweit sind in den letzten Jahren zunehmend radikalisierte Minderjährige in dschihadistische Aktivitäten verwickelt. Auch in Deutschland spielt diese Zielgruppe eine immer größere Rolle bei der Bearbeitung des Islamismus und islamistischem Terrorismus. Im Berichtszeitraum konnten mehrere Anschlagsvorhaben Minderjähriger im Vorfeld verhindert werden. Zwischen dem 28. März und dem 1. April 2024 wurden 4 Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg festgenommen, da sie sich online zu Anschlägen auf christliche und jüdische Einrichtungen im Raum Iserlohn in NRW verabredet hatten. Ihren Nachwuchs rekrutieren die Islamisten meist online im Netz. Vor allem auf der Plattform TikTok sind die sogenannten Hassprediger sehr präsent. Während migrationskritische Beiträge regelmäßig gelöscht und Konten gesperrt werden, dürfen Islamisten die Plattform weiterhin nutzen. Durch diese Möglichkeiten habe sich der Radikalisierungsprozess weiter beschleunigt und dauere oft nur noch wenige Monate. Rainer Wendt, der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, geht noch weiter und warnt in Bild: In islamistischen Milieus werden die Kleinen schon im Kindergartenalter zu Terroristen erzogen. Sie kriegen Propagandafilme gezeigt, die ihnen vermitteln, wie Juden am besten getötet werden. Deshalb muss der Staat in diesen Familien rigoros eingreifen. Anders werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, so der Chef der Polizeigewerkschaft. Fast 300.000 Menschen wurden in einem einzigen Jahr eingebürgert. Syrer sind die absoluten Spitzenreiter, wenn es um die neuen Deutschen geht. Genau waren es 291.955 Menschen, die im Jahr 2024 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Es sind in etwa so viele, wie die Stadt Münster in NRW Einwohner hat. Das zeigen die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Es ist ein satter Anstieg um 46% im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Höchststand seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. Dieser Rekord hat auch einen klaren Grund. Im Jahr 2024 trat das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft, mit dem die Hürden für den deutschen Pass massiv gesenkt wurden. Wer 5 Jahre legal in Deutschland lebt, darf sich einbürgern lassen. Zuvor waren es 8 Jahre. Wer besonders gut in der Schule oder im Beruf ist, kann sogar schon nach 3 Jahren einen Antrag stellen und die alte Staatsangehörigkeit darf weiterhin behalten werden. Im Schnitt lebten die Menschen knapp 12 Jahre in Deutschland, bevor sie ihren deutschen Pass bekamen. Bei den Syrern waren es 7,4 Jahre, Iraker 8,7, Afghanen 8,9, Russen 14,5 und bei den Türken 23,1 Jahre. Die Union legt zu und die AfD verliert weiter. Im neuen INSA-Meinungstrend für Bild legt die Union einen Prozentpunkt auf 27,5 zu und vergrößert damit den Abstand zur AfD, die 2 Punkte verliert und auf 22,5% fällt, der schlechteste Wert für die Partei seit Ende März. Damit kann die Union ihren Vorsprung auf ganze 5% ausbauen. Zum Vergleich, noch Anfang Mai lagen Schwarz und Blau gleich auf mit 24,5%. Seitdem ging es für die Union langsam nach oben, während die AfD auf der Stelle tritt oder zuletzt sogar an Zustimmung verlor. Der Koalitionspartner der Union, die SPD, stagniert aktuell bei 16%. Zusammen kommen beide in der neuesten Umfrage auf 43,5%. Das ist nur ein Hauch von einer Mehrheit wieder entfernt. Die Grünen gewinnen einen halben Prozentpunkt dazu auf 11% und rücken damit wieder vor die Linkspartei, die auf 10% absinkt. Insgesamt 13% der Stimmen entfallen in der Umfrage auf Parteien, die an der 5%-Hürde scheitern würden. INSA-Chef Hermann Binkert erklärt gegenüber der Bild-Zeitung, die Parteien nähern sich wieder ihren Ergebnissen der Bundestagswahl an, die Union baut den Vorsprung zur AfD auf 5 Punkte aus. Karl Lauterbach darf kein Tischtennis mehr spielen. Es gibt neuen Ärger um den Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aber es geht nicht um Corona, Krankenhäuser oder Kassenbeiträge, sondern um seine Tischtennisplatte im Keller. Die steht nämlich aktuell noch im Gesundheitsministerium, das er bis vor kurzem führte, und jetzt darf er diese nicht mehr nutzen. Anfang 2023 bekam Lauterbach, der damalige Minister, zum 60. Geburtstag eine Tischtennisplatte geschenkt. Das Geburtstagsgeschenk der Mitarbeiter, twitterte der leidenschaftliche Spieler und stellte die Platte in den Keller des Ministeriums in der Mauerstraße in Berlin-Mitte. Lauterbach mochte den Sportraum, er empfing dort auch Journalisten zum Interview. Im Februar verlor die SPD die Bundestagswahl, in den Koalitionsverhandlungen ging das Gesundheitsministerium an die CDU. Nina Warken übernahm die Amtsgeschäfte von Karl Lauterbach, er selbst ging leer aus und ist wieder nur einfacher Bundestagsabgeordneter. Dann traf es ihn aber noch härter. Ministerin Warken erteilte ihrem Vorgänger eine Sondererlaubnis, damit er im Ministeriumskeller weiter Tischtennis spielen konnte, zumindest für eine Übergangszeit. Aber damit ist es jetzt vorbei. Lauterbach erklärte auf Bildanfrage, die Ministerin habe ihm das Privileg, das für ihn auch aus Sicherheitsgründen relevant war, ohne Begründung gestrichen. Er hätte dort gerne weitergespielt. Der Ex-Minister hat für die Entscheidung kein Verständnis. Der Raum sei im Keller, wenn er dort spiele, habe er keinen Zutritt zum Ministerium und störe niemanden. Jetzt sucht Lauterbach eine neue Spielmöglichkeit für sich und seinen regelmäßigen Trainingspartner, den Ü50-Meister Nico Popal, mit dem er schon im Ministeriumskeller spielte. Die Gesundheitsministerin Nina Warken ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. Bekommt Deutschland bald die erste muslimische Bürgermeisterin? Busra Nur Çetin, die 24-Jährige, tritt bei den Kommunalwahlen im September 2025 an und will die erste muslimische Bürgermeisterin werden. Sie tritt für die alternative Bürgerinitiative Solingen an und ist bislang die einzige Frau, die sich um das Amt bewirbt. Die Klingenstadt geriet im vergangenen August in die Schlagzeilen, weil der syrische Islamist Isa al-Hassan 3 Menschen mit einem Messer tötete und 8 weitere verletzte. Laut Hakan Sitschgin, einem Sprecher der Initiative, ist die 24-jährige pädagogische Fachkraft, die soziale Arbeit in München-Gladbach studiert, die einzige Frau, die sich in Solingen bislang auf das Amt bewirbt. Sitschgin nennt das ein starkes Signal. Ich stehe für Solingen mit Haltung, Herz und Verstand, wird Çetin auf der Facebook-Seite der Initiative zitiert. Als eines ihrer Anliegen benennt sie eine klare Haltung gegen Rassismus. Solingen soll ein Ort ohne Ausgrenzung sein. Rassismus kennt keine Nationalität und keine Religion, aber er hat reale Folgen, wie sie zitiert. Und sie wolle offen, konsequent und entschieden gegen jede Form von Diskriminierung vorgehen, auf der Straße, in Institutionen und in den Köpfen. In einer weiteren Pressemitteilung heißt es, was mich antreibt, ist der Wunsch, dass Menschen sich gesehen, gehört und verstanden fühlen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Einkommen. Ich kandidiere, weil Solingen frische Ideen braucht, mutige Entscheidungen und eine Politik, die zuhört und handelt, wird Çetin in einer Pressemitteilung zitiert. Die 2020 gegründete Initiative verfasst zahlreiche ihrer Postings auf Instagram und Facebook auf Türkisch, ohne sich dabei aber ausdrücklich nur an ein türkisches Publikum zu wenden. Ausgangssperre in Los Angeles. Die Proteste in der Stadt halten weiter an, Autos brennen und Geschäfte werden geplündert. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hat eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr über einen kleinen Teil der Innenstadt von Los Angeles verhängt. In diesen Straßenzügen von Downtown kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung und die Razzien der Einwanderungsbehörde, bei denen Migranten, illegale Migranten, ohne Papiere festgenommen wurden. Teilweise kam es dabei auch zu gewalttätigen Ausschreitungen, mehrere Polizisten wurden verletzt. Ich habe den lokalen Notstand ausgerufen und eine Ausgangssperre für die Innenstadt von Los Angeles verhängt, um den Vandalismus und die Plünderungen zu stoppen, sagte Bass am Dienstag vor Journalisten. In den vergangenen Tagen seien in dem Gebiet 23 Geschäfte geplündert worden. Die Ausgangssperre gilt auf einem Gebiet von rund 2,6 Quadratkilometern. Los Angeles erstreckt sich insgesamt auf rund 1.300 Quadratkilometer. Trump hatte als Reaktion auf die Proteste in den vergangenen Tagen 4.000 Soldaten der Nationalgarde sowie 700 Marines in die kalifornische Metropole entsandt, gegen den Willen des Gouverneurs des Bundesstaats, Gavin Newsom, und der Bürgermeisterin. Beide betonten bisher stets, dass die Proteste sehr eng begrenzt und unter Kontrolle seien. Der weit überwiegende Teil der riesigen Stadt ist nicht betroffen, dort gehe das Leben in den vergangenen Tagen seinen gewohnten Gang. Weder von Protesten noch von Soldaten sei dort bisher etwas zu sehen. Aktivisten planen für die kommenden Tage noch größere Demonstrationen. Am Samstag sollen landesweit sogenannte No-Kings-Veranstaltungen stattfinden, parallel zu der geplanten großen Militärparade in Washington an Donald Trumps Geburtstag. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.